Vieles bleibt im Unklaren, oder? Bei vielen Sachen müssen wir einfach sagen, wir wissen es nicht. Und dann stellen wir Fragen. Voller Fragen manchmal. Wieso passiert das jetzt? Wieso läuft das so? Warum ist das seit Jahrtausenden so? Warum ändert sich einfach gar nichts? Also mein Leben ist oft voller Fragen. Und es hört nicht auf. Und dann hast du mal eine Antwort gefunden, und so ging es mir auch gestern bei den Vorträgen der Kreatikon. Bei den meisten Vorträgen hatte ich danach mehr Fragen als vorher. Lag vielleicht auch daran, dass sie in manchem Vortrag auch Fragen beantwortet haben, die ich gar nicht gestellt habe, was wir Christen ja sowieso gern machen. Wir beantworten oft gern Fragen, die kein Mensch stellt. Aber gerade habe ich eine gute Phase. Ich habe eine richtig gute Phase, seit Wochen. Gott beantwortet Fragen. Also noch im Sommer war es ganz anders. Da habe ich mich gefragt, Gott, hat es überhaupt einen Sinn? Und die wesentliche Frage, die mich bewegte, war, wenn ich bete, tut das überhaupt was? Ändert das irgendwas? Gott, machst du da oben was? Hat das eine Auswirkung, wenn ich bete? Also, ich habe nicht angezweifelt, dass Gott wirkt und dass Gott da ist. Ich hatte nicht jetzt eine Glaubenskrise im Sinne von, oh, gibt's Gott? Aber ich habe eine Krise gehabt, mich gefragt, was ist eigentlich mit meinen Gebeten? Kommen die an? Hat das irgendeine Auswirkung? Tut das was, wenn ich bete? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, egal was ich gebetet habe seit Jahren, dann haben wir so eine Liste, wenn Fabienne und ich, wenn wir morgens beten, dann haben wir so eine Liste und dann beten wir das wirklich nicht ab, sondern wir machen das auch mit Herzblut und fragen uns, okay Gott, und dann haben wir gesehen, bei so vielen Sachen, da passiert gar nichts. Natürlich, und das kennt ihr auch, ne, wenn man wirklich mal hinschaut und so zurückblickt und dann so sieht, was Gott alles so auch gemacht hat und wie viel er gewirkt hat. Und das aber in der Situation, ich dachte, hat doch gar keinen Sinn, oder? Hast du da so Leute auf der Liste stehen und du betest für sie und das wird eigentlich immer schlimmer. Es wird immer schlimmer, du kriegst eine schlechte Nachricht nach der anderen und dann denkst du, ja Gott, was ist denn jetzt hier? Kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich ins Krankenhaus gefahren, um den John zu besuchen und ich kam gerade von der Beerdigung. Ich kam von der Beerdigung, weil eine gute Bekannte, Ex-Frau von einem Freund von mir, die war plötzlich gestorben, Freitag noch von der Arbeit, sich verabschiedet, ganz normal, bis Montag. Montags morgens ging es ihr plötzlich nicht gut, fühlte sich so schlecht, dass sie nicht arbeiten gehen konnte. Hat die Tochter sie ins Krankenhaus gefahren und haben die Ärzte der Tochter gesagt, am Mittag verabschieden sie sich schon mal von ihrer Mutter. Die wird die Nacht nicht überleben und so war es dann. Am Sonntagabend noch gedacht, sie wird morgen arbeiten gehen. Und dann komme ich von der Beerdigung und gehe ins Krankenhaus und es war kurz vor meinem Urlaub und besuchte den John und wenn ich ehrlich bin, ja, du hörst zu, da war so, wenn ich ehrlich bin, war ich mir nicht sicher, ob ich den John im September wiedersehe. Ich war mir nicht sicher. Wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, es bringt doch eh nichts, was ich da bete. Ich sitze dann innerlich im Krankenhaus, sitze am Bett und bete innerlich, rede mit ihm, aber so innerlich, ne, manchmal kriege ich das hin, ja, manchmal sind Männer Multitasking, funktioniert und ich gebetet innerlich, dachte aber eigentlich, das wird nichts. Ja. Und jetzt im September ist plötzlich alles ganz anders. Plötzlich sind da Dinge, auch da war noch jemand, für den wir gebetet haben, aussichtslose Situationen, einfach wo wir gesagt haben, wie kann das denn jetzt passieren? Gott, dein treuer Christ, dein Diener, den du da hast, der gesund gelebt hat, sein ganzes Leben, ein Schlaganfall liegt da und nichts mehr. Und die Ärzte sagen, komm, lass uns abschalten. Und die Kinder sagen, na, komm, lass mal noch. Und jetzt ist der plötzlich in Reha. Plötzlich läuft das richtig gut. Ja, es wird so weit geführt, dass Fabienne, wir sitzen zu Hause und unsere Gebete werden erhört. Sag ich, Fabienne, vielleicht können wir jetzt auch mal für dich beten, Verstand oder Ordnungssinn oder so. Nein, hat sie nicht gesagt, habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, ich dachte, das ist vielleicht ganz gut, wenn ihr am Anfang über mich lacht, dann ist die Distanz nicht so groß. Hat sie wirklich nicht gesagt. Aber sowas denkt sie, glaube ich, manchmal. So wird es auch den Jüngern gegangen sein. Dass sie Fragen haben und Jesus fragen, und wir haben das ja auch gerade in dem Text, den der Klaus gelesen hat, ne, das kann ich verstehen, dass sie auf Jesus zugegangen sind und gesagt haben, Jesus, was ist denn jetzt? Und dann redet der so verklausuliert. Ja, so komische Sachen sagt er dann, wie das Kleine, was da noch kommt, und dann werdet ihr froh sein, wenn das dann kommt, und dann wird euch das reichen. Und am letzten Abend noch, bevor er verhaftet wurde, die müssen doch da gesessen haben und sagen, Alter, was geht denn ab? Mehr Fragen als Antworten. Und dann sagt Jesus im Johannes 16, Vers 22, auch ihr seid jetzt sehr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Am Tag unseres Wiedersehens werden all eure Fragen beantwortet sein. Da muss man jetzt genau hinschauen. Da steht nicht, am Tag des Wiedersehens, ja, werdet ihr alle Fragen stellen und dann werde ich die euch alle beantworten. So wie wir uns das manchmal so vorstellen, oder? Wenn ich dich jetzt fragen würde, pass mal auf, du bist morgen der Erste, oder ne, die gute, heilige Fee kommt, also es wäre eine heilige, eine göttliche, eine echte Fee oder so, die es wirklich gibt, und die kommt und die sagt, du bist morgen der Erste, der bei Gott ist. Ja, und dann kommt Jesus wieder, aber du darfst der Erste sein, und du darfst schon mal Fragen stellen. Wir hätten doch 1000 Fragen, oder? Wir könnten die beantworten, und das wäre toll, oder so einmal ein Interview mit Jesus, so für die nächsten 1000 Jahre, und du darfst Fragen stellen. Kannst dich einen Tag vorbereiten. Es würden Millionen Fragen einfallen, oder? Aber das steht da nicht. Da steht nicht, dass wir die Möglichkeit haben werden, alle Fragen zu stellen. Das wird wahrscheinlich so sein, aber das sagt Jesus nicht. Und da kriege ich habe mir hier auf mein Predigtkonzept so ein Emoji mit diesen großen Augen gemacht, so nach dem Motto, ja, und wie soll das denn gehen? Die armen Jungs und die armen Mädels. Ist ja so eine Entwicklung, die wir alle machen mit den Fragen, oder? In unserem Leben. Und so kleine Kinder haben bei uns im Haus noch Heranwachsende. Ja, und gerade so auch der Junge, der ist jetzt 15. Und ich kann mich noch erinnern, wie der so als kleiner Junge immer vor mir saß. Und dann hat er Fragen gehabt und gefragt und gefragt und gefragt. Ja, und ich habe dann Antworten gegeben und er dann immer, und dann. Das ist bei uns jetzt in der Familie so ein geflügeltes Wort, so, und dann. Ja, das reicht ihm alles nicht als Antwort. Er wollte, und dann. So sind so Kinder. Oder so war ich auch. Und da kam so die Jugend. Ganz spannende Zeit, da habe ich plötzlich Sachen gelernt in der Schule, die meine Eltern nie gelernt haben. So meine Eltern, Nachkriegsgeneration. Und da fühlte ich mich schlau. Ja, ich hatte so viel Wissen. So als junger Mann auch noch. Ja, ich wusste alles. Ich konnte überall mitreden, überall. Das passiert mir heute manchmal noch. Die Tendenz aber hat sich ein bisschen gebessert. Aber damals war es echt schlimm. Ich war so schlau, so, sag ich es mal gern, ich war so auf ganzer Linie schlau. Ja, auf der ganzen Linie. Ich konnte überall mitreden. Heute sage ich, wie unerträglich muss ich gewesen sein. Ja, wie unerträglich. Ah, das änderte sich dann, weil dann kamen wieder die Fragen. Dann kamen so Fragen nach dem Leid. Das war auch schon während der Schulzeit. Ich gefragt habe, wieso ist das so? Und wieso darf ich das auch nach Armut? Dass ich mich gefragt habe, wieso darf ich reich sein und andere leben in solcher Armut? Dann nimmst du Verantwortung in der Kirche, in der Gemeinde. Und dann kam so die Phase bei mir, dass ich so dachte, ich müsste auch auf alle Fragen eine Antwort haben. Wenn so die Leute kommen, ne? Henrik, wie ist denn das damit und wie ist denn das damit? Und ich dachte so, naja, du musst da ja Antworten haben. Die mich heute Sachen fragen, die wissen das, wie unbefriedigend das oft ist. Ne? Sie sagen, über zum Beispiel Homosexualität sprechen. Ja, und mich fragen, hör mal Henrik, wie siehst denn du das? Und ich dann sage, du pass auf, tut mir leid, da habe ich mehr Fragen als Antworten. Kann ich nichts zu sagen. Ich hüte mich davor. Da sind mehr Fragen als Antworten. Bei mir zumindest. Können wir das ertragen? Heute sind mir Menschen ein Graus, muss ich ehrlich zugeben, die glauben, dass sie jede Frage beantworten können. Die sind mir echt ein Graus. Die ertragen das nicht. Menschen, die mir auf alle Fragen eine Antwort geben können. Aber so ist ja irgendwie unsere Zeit geworden. Wir glauben, wir können auf alles eine Antwort finden. Das entwickelt sich alles so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wir haben es ja hier leicht so in Deutschland, da können wir sagen, ja, das kommt von Amerika. Wir übernehmen das einfach alles. Aber bei vielen ist es ja auch so. Gelesen, ein Buch in Amerika, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe über das Buch gelesen von Oprah Winfrey und wie gut das in den USA ankommt und wie viele das da lesen, wie so wie eine Bibel. Ja. Und das Buch heißt, Folge deinem Instinkt, darin offenbart sich echte Wahrheit. Echt jetzt im Instinkt? Im Instinkt die Wahrheit? Leute, wenn wir das glauben, dann gute Nacht. Wir verwechseln die Sachen. Wir verdrehen die Sachen. Das merken wir auch in der Diskussion jetzt in der Pandemie. Da wird Meinungsfreiheit verwechselt mit, ich darf sagen, was ich will. Also es gibt da schon noch Unterschiede. Jemanden bedrohen ist keine Meinungsfreiheit. Jemanden beschimpfen ist keine Meinungsfreiheit. Das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Zu lügen, bewusst zu lügen, hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Die Kultur früher war anders bei den Jüngern. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es bei den Jüngern anders war, weil sie mussten das ja ertragen, dass Jesus ihnen auf die allermeisten Fragen gar keine richtigen Antworten gegeben hat. Sie fragten und fragten und sie bekamen gar keine Antworten. Das würden wir heute gar nicht mehr aushalten. Wir müssen die Wahrheit fühlen. Wir wollen Antworten fühlen. Bei uns geht es mehr, wir sind von einer hörenden Gesellschaft zu einer fühlenden Gesellschaft geworden. Deshalb steht in der Bibel ständig und an allen Stellen steht immer, höre. Und vielleicht noch siehe. Da steht nicht fühle. Unsere Gefühle, unsere Instinkte täuschen uns. Das fängt schon morgens an. Also bei mir war es heute Morgen so. Das fühlte sich nicht an wie 8 Uhr. Ja, das weiß doch jeder, oder? Es gibt eine gefühlte Uhrzeit und es gibt eine wirkliche Uhrzeit. Ja, und jeder Wetterbericht sagt inzwischen eine gefühlte Temperatur und eine echte Temperatur an. Wieso glauben wir, dass unsere Gefühle die Wahrheit sagen? Da muss es irgendeinen anderen Weg geben. Und wir können vielleicht von den Jüngern lernen, wie sie mit Fragen umgegangen sind. Da steht nicht fühle, sondern höre. Bleib ein Fragender, sagt uns die Bibel. Bleib jemand, der Fragen stellt. Ich möchte um Himmels Willen nicht das Fragestellen kritisieren heute. Fragen zu haben, ist völlig richtig. Weil wer interessiert ist an anderen, wer Fragen stellt, nimmt Anteil. Also ich sage das so oft und erkläre das sehr gern hier, und will das immer wieder und neu sagen. Versuch zu spüren, was du für ein Gespräch führst mit jemandem. Wenn der Gesprächsanteil, dein Gesprächsanteil höher ist als der des anderen, dann empfindet der andere das Gespräch als Kacke. Mir fällt kein besseres Wort ein. Ja. Wenn der andere mehr Gesprächsanteil hat als du, dann fühlt er sich wohl in dem Gespräch. Ganz einfache Regel. Das ist bei jedem so, dem kannst du dich nicht entziehen. Das ist ähnlich wie mit dem Lob, da kommst du nicht drum rum. Ja? Und wenn du Fragen stellst, dann zeigst du, dass du dich für den anderen interessierst. Bleib ein Fragender. Und wenn du Gott Fragen stellst, dann zeigst du Gott, dass du dich für ihn interessierst. Ich glaube, dass Gott unsere Fragen liebt. Genauso wie ich es geliebt habe, als er David früher gefragt hat, und dann? Ich habe es geliebt. Heute mit 15, der weiß alles. Der nimmt mich nicht mehr ernst. Der alte Mann weiß doch nicht, wie die Welt geht. Wie gesagt, ich war genauso. Wer fragt, bleibt offen. Wir sind so oft schon zu, oder? Wir haben so unsere abgeschlossene Meinung. Wir glauben schon zu wissen, wer wir sind und was wir sind. Und wir glauben, dass uns das Sicherheit gibt. Und das ist auch nur ein Gefühl. Sicherheit ist nur ein Gefühl. Sicherheit ist nie Wahrheit. Nie. Und wer fragt, der führt. Wer fragt, der führt. Und das ist nichts Verwerfliches. Sich klar zu machen, wenn ich ein Gespräch führe. Also meine schlechtesten Gespräche waren die, wo ich mir keine Gedanken vorher oder nachher oder währenddessen gemacht habe, mit wem und worüber rede ich jetzt hier gerade. Wo ich mich einfach so rein verloren habe. Das muss es natürlich auch geben, natürlich brauchen wir Menschen. Ich habe gestern ein tolles Lied gehört von Max Mutzke, die ein oder andere kennt, ich weiß, so populärer Sänger, ja, der singt da gerade so ein Lied, nimm mich einfach mal in den Arm als Mensch. Singt er? Herrlich. Wunderbar. Ja. Das brauchen wir. Manchmal wollen wir uns einfach gehen lassen und wollen einfach mal Mensch sein und wollen nicht über alles nachdenken. Aber hin und wieder sollten wir über unsere Gespräche, die wir führen, unsere Fragen nachdenken. Auch mit Gott. Bevor ich mich mit Gott ins Gespräch begebe, wäre es doch vielleicht manchmal ganz praktisch zu fragen, was mache ich denn jetzt gleich hier? Was mache ich denn gleich hier? Was passiert denn gerade, wenn ich jetzt gleich bete, was passiert denn da? Ich meine, wir treten vor unseren Schöpfer. Ich habe eben schon angedeutet, dass ich mit so manchen Vortrag aus der Kreatikon da gestern so meine Schwierigkeiten hatte. Aber eins macht mir jeder Vortrag klar, den wir da gehört haben, wie groß und unfassbar weit Gott ist. Haben wir uns das wirklich, ich habe mir das gestern erstmal so richtig vorgestellt, was das bedeutet, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Ja, das bedeutet, er ist jetzt in dieser Sekunde, er war in der Sekunde davor, er war in der Sekunde vor 4000 Jahren, vor Jahrmillionen. Gott ist immer in der Ewigkeit. Wie groß das ist, was das bedeutete, gleichzeitig, ne, damals und jetzt und dazu, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich frage mich, wie das geht. Ich werde wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Denn Fragen macht mich auch demütig. Es zeigt mir, wer ich bin und es ordnet mich ein. Es erniedrigt mich nicht. Es macht mich demütig. Was sagt Jesus da in dem Bibeltext, den wir am Anfang hatten? Am Tag unseres Wiedersehens werden all eure Fragen beantwortet sein. Er stellte einen kausalen Zusammenhang zwischen der Beantwortung der Fragen und seiner Gegenwart her. Im Grunde genommen sagt mir dieser Text, ich werde nicht eure Fragen beantworten, sondern die Antwort wird meine Gegenwart sein. Die Antwort auf all eure Fragen ist meine Gegenwart. Ist, dass ich da bin. Es geht Gott immer um die Gegenwart, um seine Gegenwart, dass er anwesend ist. Jetzt hier, in diesem Moment. Irgendwann in meiner Entwicklung, die ich vorhin aufgezählt habe, meine Entwicklung als Fragender habe ich gemerkt und vielleicht sogar wirklich erfahren, dass es gar nicht darauf ankommt, dass ich alle Fragen, all die tausend quälenden Fragen beantwortet bekomme. Dass es darum gar nicht geht. Dass das dazu gehört, dass das zu meinem Leben gehört. Vermutlich nicht die Hälfte werden je beantwortet werden. Also muss es doch um was anderes gehen. Alex Lewis, ein berühmter Theologe unserer Zeit, allerdings vor ein paar Jahren gestorben an Krebs, schwer gezeichnet am Ende, sagte, das Problem unseres Glaubens ist nicht, dass Gott weit weg ist, dass wir nichts von ihm wissen können, sondern dass er uns so nahe ist, dass wir ihn gar nicht bemerken. Es ist dieses Elend dieser Zeit, dass wir uns selbst so nahe sind, dass wir gar nicht merken, dass Gott da ist. Dass wir mit uns selbst so beschäftigt sind. Dabei reicht die Gegenwart Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dabei darf uns das genug sein, dass er anwesend ist. Ich habe eingangs erzählt von dieser Freundin, die im Sommer gestorben ist so plötzlich und dass ich da auf der Beerdigung war. Ich kannte ihre Eltern nur vom Sehen, damals noch von der Hochzeit und hatte kaum auch Erinnerungen an die Eltern, die ganz sicher keine Erinnerungen an mich. Und dann kommt ja dieser Moment, dann, ne, dass du noch an den Angehörigen vorbeigehst und kondolierst und dein Beileid ausdrückst. Und ich habe mich so gefragt, was ist das jetzt eigentlich angemessen, dass ich denen jetzt da auf den Nerv gehe, dass ich da jetzt auch noch vorbeigehe und, ne, und Corona ist sowieso schwierig, gibt man die Hand oder nicht, was macht man dann? Und diese Eltern waren so von ihrer Trauer überfallen, dass sie gaben jedem die Hand. Es war ja, ne, mitten Corona und so alles noch schwierig. Und sie brauchten diese Berührung und dann war ich da und ich habe dann ganz kurz erklärt, zum Glück mal die richtigen Worte gefunden anscheinend, nur kurz erklärt, wer ich bin und in welcher Beziehung ich zu ihr stand. Und dann sagte der Vater so zu mir, das Schönste heute ist, dass so viele Menschen da sind. Rick Warren hat mal gesagt, je größer das Leid ist, desto weniger Worte sollen wir machen. Wir fragen uns das immer, ne? Im Angesicht des Leids und wenn wir Menschen treffen und dann sagen wir mal, oh, da gehe ich besser gar nicht hin, was soll ich denn sagen? Dabei ist die Regel ganz einfach, je schlimmer es ist, desto weniger solltest du sagen. Weil ich mich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, ne? Bei Filmdreh, der Alec Baldwin erschießt da die Kamerafrau aus Versehen. Ich frage mich, wie das geht. Ja, mit so einer Schreckschusspistole, was auch immer das war, mit einer Requisite, da schießt die Kamerafrau und verletzt den Regisseur bei einem Filmdreh in Amerika. Und dann habe ich gelesen, dass er in Kontakt mit dem Mann dieser Kamerafrau ist. Da habe ich mich gefragt, was sagt denn der dann? Der hat nur eine Chance, dass er sagt, ich bin da. Ich entziehe mich nicht der Verantwortung. Ich werde da sein. Und wie oft entziehen wir uns der Verantwortung für unseren Nächsten, anstatt einfach da zu sein, so wie Jesus das macht. Und merkt ihr, das sind die Momente, wo Gott uns Fragen beantwortet, weil er sagt uns und wir dürfen dann in dem Moment, genau in dem Moment spüren, dass wir Gottes Geschöpfe sind und zwar nach seinem Ebenbild. Er hat diese Ewigkeit in unser Herz gelegt. Er hat in unser Herz gelegt, dass es geht, um Gegenwart geht es. Nimm mich mal einfach als Mensch in den Arm heute Abend. Das sagt, ich brauche Gegenwart. Und daran merken wir, dass wir Gottes Geschöpfe sind. Weil es geht auch bei Gott nur um seine Gegenwart. Und seine Gegenwart löst alle Fragen. Wir sind geschaffen, dafür nahe zu sein, Gott nahe zu sein und untereinander nahe zu sein. Aber ich will nicht zu wenig Mut machen, auf die Erfüllung der Fragen zu hoffen. Es ist ja auch so, dass Gott wirklich Fragen beantwortet. Ich hatte jetzt gerade so eine Situation gestern Morgen. Ich habe so eine Frage, die mich quält, seit Wochen und Monaten, in dieser Pandemie vor allem. Ja, das ist so diese innere Wut, die ich so in mir habe, dass ich so mit bestimmten Meinungen aktuell überhaupt nicht klarkomme. Gar nicht. Und ich hab Gott gefragt, was machst du mit diesen Menschen da? Wieso sind die so doof? Wieso denken die so abstruse Sachen? Wie kannst du das zulassen, Gott? Und dann komme ich auf dieses, gestern in der Andacht, auf dieses so bekannte Gleichnis, wo Gott sagt, Warum guckst du nicht auf den Balken im eigenen Auge, wenn du den Splitter im Auge des anderen betrachtest? Wisst ihr, was mir da klar geworden ist? Nochmal deutlich, Gott sagt ja, dass bei mir der Balken ist. Und dann wurde mir klar, bei mir ist kein Balken, bei mir sind Kubikmeter. Das kannst du in Kubikmeter rechnen, so viel ist das. Und ich frage mich so über die ganzen Jahre, wo ich immer dachte, die anderen sind doof, und ich nicht bei mir angefangen habe, da hat mir Gott die Frage so richtig beantwortet, warum er das bei dem anderen nicht ändert, weil er sagt, kümmere dich doch mal um dein Holz da. Das sind Unmengen, über Jahre, wie viel da wohl zusammengekommen ist. Dann könntest du zusammenbrechen und könntest denken, Mist, wie schlecht bin ich. Und dann sagt doch Jesus, weißt du, um dein Holz kümmere ich mich. Ich habe ein Kreuz daraus gemacht. Aus deinem Holz habe ich ein Kreuz gebaut. Und bin für dich gestorben. Ich bin hier. Weißt du, und dann geht es nicht mehr um Wahrheit, sondern dann geht es um Weisheit. Wahrheit ist horizontal. Wir wollen auf ganzer Linie klug sein. Aber Weisheit kommt von Gott. Weisheit ist vertikal. Die kommt nicht durch all unser Streben nach Antworten. Weisheit kommt nur durch die Gegenwart Gottes. Nur durch ihn. Und weißt du, das mit dem Splitter, das funktioniert bei so vielen Sachen. Das geht natürlich bei so Meinungsverschiedenheiten, wie es bei mir war. Aber das funktioniert auch mit Vergebung. Sehr gut sogar. Das ist genauso. Lass Gott diese ganzen Kubikmeter wegschaffen und ein Kreuz draus bauen. Und andere Themen, ich merke das immer so, wenn ich jetzt mit Männern spreche, gerade so aktuell, über bestimmte Themen, und dann kommen wir auf das Thema Gendern. Ja, gut, du sollst, es gibt so Regeln in der Predigt, vor allem nicht am Anfang, versuch nicht irgendwelche provokanten Sachen zu sagen, verlierst du direkt die Hälfte der Leute, ne? Und wenn du was über Männer sagst, gut, verliere ich jetzt wahrscheinlich die Hälfte, aber da wird sich so aufgeregt, weil die Frauen da was fordern. Ich meine, dann könnt ihr ja sagen, sie sollen da zufrieden sein, die müssen ja seit 40 Jahren nicht mehr fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen oder nicht. Dürfen sie allein entscheiden, ist doch schon was. Und die, guck mal, die Frauenparkplätze. Und jetzt fordern sie auch noch, dass sie, wenn sie angesprochen werden, nicht nur wissen, sie sind gemeint, sondern sie sich auch persönlich angesprochen fühlen dürfen. Ist das echt zu viel verlangt? Ist das echt zu viel verlangt? Da haben wir Männer echt eine ganze Menge Holz vor den Augen. Und deswegen beantwortet Jesus Fragen mit seiner Gegenwart. Wenn ich Antworten auf meine Fragen suche und mich nur die Antworten interessieren, dann möchte ich herausfinden, wie ich das Problem lösen kann. Wenn ich es Gott überlasse, dann löst er die Fragen. Dann findet er die Antworten und glaubt mir, es sind die besseren Antworten. Lass doch Gott das lösen in eurem Leben. Lass Gott es lösen in deinem Leben, was du an Fragen hast. Du brauchst die Antworten gar nicht. Er sagt, wenn ich wiederkomme, bin ich da zu seinen Jüngern. Und das allein wird reichen. Ihr werdet die Fragen nicht mehr stellen. Wir haben ja von der Ewigkeit gesungen eben. Und wenn dann so Lieder kommen, die uns klar machen, dass Gott diese Ewigkeit in unser Herz legt, dann wünsche ich mir immer, dass wir alle diesen Vers, diese Aussage komplett verstehen, was es bedeutet, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Dass wir das begreifen, was das ist. Der Max Mutzke mit dem Lied, von dem ich da gerade erzählt habe, den habe ich die Tage auch im Fernsehen gesehen in einer anderen Situation. Da gibt es so ein Comedy-Format, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen, das Bully Herbig, ich glaube, das kommt aus Japan, die haben das erfunden, ganz witzige Geschichte, da packen die so Comedians in so einen Raum den ganzen Tag und keiner darf lachen. Ja, und die machen alle einen totalen Spökes, ich lache nach 3 Sekunden und frage mich, wie hält man das aus, die sind auch mit den Nerven am Ende, die ne, versuchen da, ne, so hat der Mats Mutzke so einen Bayer gespielt, ja, so einen aggressiven Bayer, und wer Max Mutzke kennt, so ein Zolseck, ganz anderer Typ, ja, und dann hat er erzählt, Talkshow, das war unabhängig davon, dass er sich in diese Rolle so reinbegeben hat. Ja, dass er eine Stunde vorher schon so anfing, so mit allen Leuten so zu reden, wie so ein Bayer, so richtig so und aggressiv alle angeschrien hat. So. Ja, nur um in diese Rolle zu finden. Warum erzähle ich euch das? Weil ich euch noch was mir so die Freude deutlich macht, wie schön es ist mit Gott und seiner Gegenwart und wie ich euch Hoffnung und Freude machen will damit, weil jetzt hier, wie ihr mich seht und wie ihr mich jetzt erlebt, ist das eine komplette Rolle, die ich spiele. Ich muss mich morgens, wenn ich samstags die Predigt habe, so anheizen wie Max Mutzke bei diesem Bayer, weil ich irgendwie gemerkt habe, ihr mögt das mehr, wenn man schreit. Ist so, irgendwie habe ich das gelernt. Bei mir löst ein Text ganz was anderes aus. Und dann muss ich mich immer in diese Rolle begeben. Ich fange dann an, samstags morgens immer schon, sagt dann die Fabienne, dann fange ich schon an, Predigt zu halten zu Hause. Über 1000 Sachen. Und dann gehe ich so rein und dann erkläre ich ihr die Sache und die Fabienne sitzt immer da. Uff, wirklich. Das ist jetzt nicht erfunden. Oh, die ist völlig fertig mit den Nerven dann immer. Ich sage, das muss jetzt, sonst komme ich nicht auf Tour. Weil die Idee von Gott und seiner Gegenwart löst bei mir genau das Gegenteil aus. Exakt das Gegenteil. Ich habe die Tage einen Text gefunden und wenn Gott sagt, ihr werdet nichts mehr fragen, dann bedeutet das, dass er uns von aller Frage und von allem Leid, also von allem, was uns gefangen nimmt, in dem Moment befreit hat, wenn er wiederkommt. Wisst ihr, diese Fragen, die nehmen uns doch in Gefangenschaft. Das Leid fängt uns ein und sperrt uns ein. Die Not, die Angst, die Kraftlosigkeit, die Mutlosigkeit, die Eitelkeit, all das nimmt uns doch gefangen. Und dann habe ich die Tage in der Vorbereitung zu der Predigt einen Text gesehen und wisst ihr, dann sitze ich da und weine. Ich habe es nicht einmal geschafft bisher, diesen Text zu lesen. Und ich weiß gar nicht, ob die Assis vorhin gemerkt hat, als wir die Texte noch rausgesucht haben für den Beamer. Ich muss anfangen zu weinen, wenn ich diesen Text lese, wenn man sich klar macht, was Gott uns sagt. Wie schön das ist. Ein Text, ein Psalm, ein Lobpreis für Gott, der so prophetisch ist, wie er nur prophetisch sein kann. Der so von dem gesprochen hat, was die Menschen damals erlebt hat und der davon spricht, wenn wir Gott wiedersehen. Wenn alle Fragen beantwortet werden, alle Fragen dabei sind. Ich versuch's mal ohne zu weinen und ich wünsche mir so, dass ihr versucht nachzufühlen. Wenn ich so ankomme, kann es nur schief gehen. Also, das ist man es nicht dran, so kennt ihr das, ne? Man will irgendwas Schönes. Ja, und der andere sagt, ich habe neulich auch einem Kollegen eine andere Comedy-Serie empfohlen. Und dann rief er mich einen Tag später an, findest du das echt lustig? Und ich dachte, ich meine, echt einen guten Tipp. Ich dachte, ich kenne ihn. Der konnte gar nicht lachen. So ist das hier vielleicht auch. Aber hört mal hin. Der Herr erlöst seine Gefangenen, so ist das überschrieben. Und da steht, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlöst. Wenn er uns erlöst von all dem, was uns heute gefangen nimmt, so werden wir sein wie die Träumenden. Es wird sein wie im Traum. Er wird uns alle Fragen beantworten, indem er sie einfach wegwischt. Es wird sein wie im Traum. Und jeder wird ihn rühmen und jede Zunge wird ihn verherrlichen. So wird es sein. Und um die Hoffnung darauf und auf die Freude darauf möchte ich jetzt mit dir beten und dazu bitte ich dich aufzustehen. Herr Jesus, wir wollen gar nicht um Vergebung bitten für unsere Fragen, weil wir wissen, dass du es liebst, wenn wir dir Fragen stellen. Herr, vergib uns, dass wir deine Antworten oft nicht verstehen. Aber wir wollen jetzt hier stehen und dir Dank sagen dafür, dass du uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hast. Dass wir daran glauben dürfen, dass du all unsere Gefangenschaften, all das, was uns hindert, daran in deiner Gegenwart zu sein, dass du das eines Tages wegnehmen wirst. Und für heute und für jetzt, Herr, möchte ich dich bitten, dass du bei jedem Einzelnen hier bist. Großer Gott, zeig uns, wie nah du uns bist gerade. Dass wir dich nicht übersehen bei all den Fragen, die wir haben. Bei all den Ungelösten, was uns jetzt hier noch begegnet in dieser Welt. Mit all den ungelösten Fragen, mit denen wir hierher gekommen sind. Herr, nimm uns in deinen Arm, dass wir spüren, dass du da bist. Nimm unser Herz in deine Hand, dass wir spüren, du hältst es fest. Und nichts kann uns begegnen, was uns aus deiner Gegenwart reißt. Herr, hab Dank, dass wir diese Ewigkeit spüren dürfen. Für immer.